im Licht. Das ist unsere Situation hier. Und das gerade, das dürfen wir glauben, ist eben anders im Verhältnis von dem Schöpfer, der jetzt nicht ein Material nimmt und das formt und ordnet und deswegen auch durch das Material eingeengt und beschränkt ist, sondern dass er von absoluter Souveränität ist. Manche sind dagegen heute und behaupten, weil sie so ein merkwürdiges, ich muss schon sagen, machistisches Verständnis von Allmacht haben, dass sie sagen, das erdrückt ja dann alles andere. Das ist nicht wahr. Wenn Allmacht alles andere erdrücken würde, dann wäre ja die Allmacht nur Macht über nichts. Und Macht über nichts ist keine Macht. Jemand ist doch umso mächtiger, je mächtiger und selbstständiger die sind, über die er Macht hat. Und nur Allmacht kann wirklich der Schöpfer, der Vater, die Macht über einer souveränen Freiheit sein, wie wir das sind. Also es ist gerade andersherum, als viele sich das denken, weil sie von unseren Verhältnissen unter uns ausgehen.
Herr Professor Splett, eine ganz wichtige Kombination ist aber auch die Freiheit in dem einen, aber auch das Gewolltsein vom anderen. Sie haben das vorhin angedeutet. Können wir vielleicht gerade noch mal auf diesen Punkt genauer zu sprechen kommen? Wie ist das miteinander verwandt?
Eben, dadurch, dass ich von Gott gewollt bin, habe ich jetzt anderen gegenüber Rechte. Wir reden ja heute in der Neuzeit, wo man immer weniger von Gott redet, geht man immer von den Rechten aus, die man hat und die bei den anderen Pflichten sind. Man könnte aber rückfragen, wo kommen denn diese Rechte überhaupt her? Die werden fraglos behauptet. Unsere ganze Juristerei lebt davon, dass da gesagt wird, hier sind Rechte, die anderen also dann zu respektieren haben. Worauf begründen die sich? Und Sie sehen ja auch, wie die durchlöchert werden. Also wie ist das Lebensrecht durchlöchert heute? In unserem Rechtsstaat hier kann man ja schon aufatmen, wenn man die ersten Lebensmonate seines Lebens hinter sich hat und da nicht schon abgetrieben worden ist. Völlig straflos und einfach so sogar mit Angeboten und auf Kosten der Krankenkassen und dergleichen. Also, wo kommt eigentlich das Recht der Geschöpfe her? Ich behaupte, dass es darauf keine richtige Antwort gibt, wenn ich nicht zurückgehe und sage, es gibt den Schöpfer. Das war auch früher so, aber als man dann in der Neuzeit nach dem Spätmittelalter und dem Nominalismus und so angefangen hat, ohne Gott auszukommen, dann gerät man eben dann hier in die große Schwierigkeit. Wenn ich jetzt aber eben von Gott ausgehe und sage, er will mich, dann habe ich damit ein Recht. Sie haben das ja ganz scharf schon im ersten Buch des Alten Testamentes, wenn dort der Mörder Kain von Gott ein Zeichen bekommt auf die Stirn, nicht als Schandmal, sondern als Zeichen dafür, dass niemand ihn einfach umbringen darf, weil die Menschen Gott gehören. Das Einzige, wo man in der Hilfsnotwehr, da darf ich also auf den Tod des anderen zielen. Sonst darf ich sogar in der eigenen Notwehr den Tod des anderen nur in Kauf nehmen, aber nicht direkt anzielen nach klassischer Ethik. Sodass gerade also dieses mein Gerufensein mir die Rechte und die Würde gegenüber den anderen gibt. Und dann gilt selbstverständlich auch das, was Sie jetzt angesprochen haben. Die anderen Menschen, von denen muss ich wissen, habe ich zu wissen und soll das nicht vergessen, dass sie von Gott gewollt sind. Das gilt übrigens für jeden Menschen.
Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Zur Antwort berufen, das betrachten wir heute diesen Satz mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen aus Frankfurt am Main. Gerufen zu Brüdern und Schwestern Jesu Christi. Herr Professor Splett, Sie haben uns vorhin gesagt, jeder ist in einer ganz speziellen, für sich eigenen Art und Weise berufen vor Gott. Jeder ist gewollt, jeder hat auch seine Daseinsberechtigung. Jetzt einen Schritt weiter. Gerufen zu Brüdern und Schwestern Jesu Christi. Das ist natürlich ein Hoheitszeichen, um es mal ganz platt auszudrücken.
Ja, also das ist tatsächlich völlig unvordenkbar. Das andere ist ja schon erstaunlich genug, dass wir in dieser Weise gerufen sind. Das heißt, wie das ein Kollege ausgedrückt hat, dass Gott zu uns Ja sagt, zu jedem Einzelnen, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Ich meine, das müsste öfter auch gepredigt werden von unseren Kanzeln, um den Menschen so diese Gedrücktheit und die Angst und die Sorge wegzunehmen. Das ist die Basis von allem erst einmal. Und das verbietet die Abwertung des Menschen, wie sie heute begegnet, dass es so Bücher gibt von Kollegen, der Mensch das Untier oder Illusion Menschenwürde oder der Mensch ein schmalnasiger Primat, wie ich neulich las irgendwo. Also das alles verbietet sich von dort her, dass Gott uns ruft. Und dazu hat Romano Guardini gesagt, dass eben in diesem Ruf die Würde dessen, der gerufen wird, schon vorausgenommen wird. Wir werden nicht einfach gemacht. Freiheit kann man nicht machen, Menschen kann man eigentlich nicht machen, sondern die kriegt man geschenkt oder Gott schenkt sie. Das heißt, der Ruf, der deswegen ja eben auch auffordert zur Antwort, das ist eine Würdeverleihung. Und jetzt geht es ins Unausdenkbare weiter, dass nämlich Gott nicht bloß die Menschen beim Namen ruft, sodass es schon deswegen nötig ist, anständig von ihnen zu reden und zu ihnen zu reden, weil sie Partner Gottes sind. Jetzt glauben die Christen noch mal daran, dass sie sagen, eine Person aus der Gottheit, der Sohn, der Logos, das Wort, ist selber Mensch geworden, sodass jetzt von dort her alle Menschen seine Brüder und Schwestern sind. Dieses Geschehen der Menschwerdung, das lateinische Wort heißt ja sogar Einfleischung, Inkarnation, dieses Wort, dieses Geschehen wird in einer großen Tradition, auch beim heiligen Thomas sieht das so aus, verstanden als eine Antwort auf den Sündenfall. Und ich gehöre mit vielen Leuten heute zu denen, die sagen, nein, das ist noch nicht tief genug gedacht und nicht überwältigend genug formuliert. Die Inkarnation ist keine Reparaturmaßnahme auf ein Unglück und auf einen Sündenfall, sondern mit dem großen Theologen Johannes Dunscotus gesagt, der 100 Jahre vor Thomas schon gelebt hat, gilt, dass die Schöpfung überhaupt im Namen und auf den Sohn hin überhaupt geschehen ist, um des Sohnes willen. Man kann, und das denken sich nicht erst spätere Leute aus, und das kann man im Kolosserbrief schon lesen. Dort steht da, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, übrigens das Bild und nicht das Ebenbild oder Abbild, wie das in der Einheitsübersetzung heißt. Er ist das Bild, das heißt das Sichtbarwerden des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. In ihm wurde alles erschaffen, alles ist durch ihn und jetzt kommt's und auf ihn hin geschaffen. Das heißt, die Welt gibt es überhaupt nur, damit es Jesus Christus gibt. So wie das der große schweizerische reformierte Theologe Karl Barth gesagt hat, es gibt die Schöpfung um des Bundes willen. Und jetzt sage ich dazu, und den Bund gibt es um seiner Erfüllung willen. Und diese Erfüllung des Bundes, die Blüte des Ganzen, das ist eben die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit. Also dieser Herr der Welten, dieser kosmische Herr, der über die Milchstraßen herrscht, der wendet sich nicht bloß jedem von uns als seinem Du zu, sondern der Sohn, die zweite Person der Gottheit, wird selber einer von diesen verschwindenden Wesen auf einem kleinen Stern, der sich in diesem Weltall hier wie zu verlieren scheint. Das ist der unglaubliche Punkt. Sodass also deswegen auch Christwerden nicht heißt, ich nehme eine Weltanschauung an oder ich nehme eine Ethik an, so wie manche sagen, dass die Mitte des Christentums ist die Bergpredigt oder so etwas, sondern es heißt, dass man sich zu einem Menschen bekehrt.